Hier ist Radio Wissen, diesmal mit der Frage, was passiert da bei den Tieren? Wildschafen oder Nashörnern zum Beispiel wachsen kleinere Hörner als früher. Elefanten kommen ohne Stoßzähne zur Welt und sind so nicht mehr interessant für Wilderer oder Trophäenjäger. Die scheuen Fische überleben und pflanzen sich fort, weil vor allem die Neugierigen in den Köder beißen. Solche genetischen Veränderungen bei Tierarten sind die Reaktion auf uns Menschen, auf menschlichen Einfluss. Ob diese Veränderungen auf lange Sicht wirklich ein Vorteil sind für die Tiere, ist noch unklar.
Was wir jetzt eben sicher sagen können ist, also was man bis vor einem halben Jahr wusste, ist, dass die Länge bei der Geschlechtsreife dramatisch gesunken ist. Aber jetzt wissen wir eben auch, dass die Wachstumsrate gesunken ist. Und beides deutet eben darauf hin, dass durch die sehr starke Überfischung wir Fische unwillentlich gezüchtet haben, die langsamer wachsen und früher geschlechtsreif werden.
Unwillentlich züchten, nennt der Meeresökologe Thorsten Reusch das, was passiert, wenn der Mensch durch intensive Nutzung, Bejagung oder Befischung die Erscheinung oder das Verhalten einer Art direkt beeinflusst. Die Art passt sich an und überlebt. Der Artenwandel ist rasant und massiv. Im Anthropozän, also in dem vom Menschen stark beeinflussten Erdzeitalter, in dem wir seit Beginn der Industrialisierung leben.
Der indirekte Einfluss des Menschen auf Flora und Fauna ist natürlich enorm. Stichwörter Klimawandel und Zerstörung von Lebensräumen. Wir leben im Zeitalter eines Massensterbens. Viele Arten verschwinden. Andere passen sich an den Selektionsdruck des Menschen an. Bei vielen Tier- und Pflanzenarten kriegen wir gar nicht mit, was passiert. Bei anderen ist die Veränderung dagegen erforscht. Beobachtungen in den Niederlanden haben ergeben, dass Kohlmeisen heute rund 10 Tage früher brüten als vor 40 Jahren, weil die Bäume früher austreiben und die Raupen eher schlüpfen. Und in den USA ist bekannt, dass dort Fische, die in kanalisierten Flüssen leben, in denen die Fließgeschwindigkeit des Wassers höher ist, ihre Körperform und das Tempo ihres Flossenschlages verändern.
Wildlebende Tiere werden durch die Umwelt und zahlreiche Faktoren der natürlichen Auslese, zum Beispiel Raubtiere, ständig beeinflusst. Sie passen sich an, in Aussehen oder Verhalten. Der Einfluss des Menschen hat mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und der Technologie zugenommen. Er ist längst die dominante evolutionäre Kraft. Jagd und Wilderei stellen einen enormen Druck dar und werden heute bei vielen Arten als wichtigste selektive Triebkraft betrachtet. Wir Menschen beeinflussen direkt, welche Individuen sich gegen Artgenossen durchsetzen können, bei der Futtersuche, der Verteidigung des Reviers oder der Partnerwahl, also welche Individuen länger leben und mehr Nachkommen hinterlassen können.
Weil sie als Trophäen uninteressant sind, haben Schafe oder Nashörner heute kleinere Hörner als früher. Weil sie für Elfenbeinwilderer uninteressant sind, gibt es immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne. Bei bestimmten Fischarten überleben die scheuen und vorsichtigen Individuen, weil die Frechen in den Köder beißen. Und Dorsche werden immer kleiner, weil die Großen im Netz bleiben und ihr Erbgut nicht weitergeben können.
Ich meine, der Dorsch rettet sich evolutionär von dem Fischfang. Fische haben halt eine bestimmte Maschenweite. Wenn er durchschlüpfen kann, kann er weiterleben. Das hat aber mit ziemlicher Sicherheit andere negative Konsequenzen, weil er aus seiner Nische raus wächst nach unten.
Thorsten Reusch erforscht seit mehr als 30 Jahren die Dorsche in der Ostsee. Er arbeitet am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sein Team hat dramatische Einbrüche erfasst. In den 1980er Jahren waren die Fische bei Geschlechtsreife noch 45 cm lang. Heute messen sie nur noch 20 cm, weniger als die Hälfte. Eine so schnelle Veränderung einer Art hat vielfältige und unübersichtliche Folgen auf das Ökosystem, in dem sie lebt. Jede Art erfüllt eine Rolle, besetzt eine Nische, ist Teil einer Nahrungskette und erfüllt Ökosystemdienstleistungen. Das heißt, sie beeinflusst ihre Lebenswelt, ermöglicht einigen Arten das Überleben, reguliert oder verdrängt andere. Das Zusammenspiel der Arten schafft im Naturzustand Gleichgewicht. Verlässt eine ihre Nische, dann betrifft das auch alle anderen.
Im Fall des Ostseedorsches heißt das, dass die Fische heute kleiner sind und deshalb weniger oder kleinere Sprotten fressen, ihre Hauptbeute. Dorsche fallen also als regulierende Art für den Sprottenbestand aus. Was in diesem Fall aber kaum Konsequenzen hat, weil in der Ostsee auch die Sprotten zu hart befischt werden. Sie vermehren sich also nicht massenweise, weil ihr Fressfeind Nummer 1 schwächelt.
Als Folge der Forschungsarbeit von Thorsten Reuschs Team und anderen Wissenschaftlern wurde 2019 der sofortige Fangstopp des Ostseedorsches festgeschrieben. Und zwar erstmalig mitten in der Fangsaison. Ob der Bestand überleben kann und sich die Fische wieder zu ihrer ursprünglichen Körpergröße zurückentwickeln, das ist ungewiss.
Wir waren im Mai wieder draußen. Es tut sich nichts, wenn man mal die Fotos von früher sieht. Ja. Also wir haben jetzt ein oder zwei Dorsche in einem Fang von etwa 1000 Fischen, die mal über 50 Zentimeter groß sind. Ja.
Dorsche werden auch Kabeljau genannt und sind beliebte Speisefische. Früher zogen die Fischer sie auch mit einem Meter Länge aus der Ostsee.
Wenn es jetzt also eine Evolutionsantwort ist, dann kann man davon ausgehen, dass sich das wieder erholt. Das wird aber ungefähr genauso lange dauern, plus ein Faktor von 2 bis 5. Diese Entwicklung, die haben wir eben rekonstruiert über die letzten 30 Jahre. 2 bis 5 mal 30.
60 bis 150 Jahre also bräuchten die Fische, um wieder ihre ursprüngliche Körpergröße zu entwickeln.
Die genetischen Merkmale müssen natürlich im Genpool drin sein, ja, und dann, also im wahrsten Sinne des Wortes, sich da rausmändeln können. Wenn sie natürlich nicht da sind, weil die Populationen an sich schon sehr klein sind, dann laufen wir halt in ein Problem rein.
Herausmändeln heißt, dass sich bestimmte Erbmerkmale, also zum Beispiel die der Körpergröße, nach den Gesetzmäßigkeiten der Mendelschen Vererbungsregeln herausbilden. Der starke Selektionsdruck durch den Menschen reduziert aber die genetische Vielfalt. Deswegen ist Reuschs Diagnose eine ganz andere.
Wir haben eben nicht so viele Arten in der Ostsee, die ist ja sehr artenarm. Das macht das System anfällig. Eigentlich haben wir nur 3, Hering, Sprotte und den Dorsch. Wenn dann eben der größte Fisch plötzlich rausfällt, ist das ein Problem. Eigentlich ist unsere Prognose, dass der Dorsch in der zentralen Ostsee in ein paar Jahrzehnten ausgestorben sein wird.
Die Entwicklung beim Dorsch ist übrigens typisch für den kommerziellen Fischfang. Ein Vergleich von Langzeitstudien zu 37 kommerziell ausgebeuteten Fischarten, nordatlantischen Raubfischarten mit viel Fleisch, hat im Jahr 2009 gezeigt, dass bei allen Arten die Individuen über die Jahre kleiner und früher geschlechtsreif wurden.
Auch bei den kanadischen Dickhornschafen wurde der Zusammenhang nachgewiesen. Die Hörner der Widder wurden in den vergangenen 30 Jahren immer kleiner. Trophäenjäger rotteten die Gene für ausgeprägte Hörner aus, was die Forschergruppe durch eine Genanalyse bestätigen konnte. Sowohl die Gene für schnelles Wachstum als auch die für große Hörner waren aus dem Erbgut der Tiere binnen 3 Jahrzehnten verschwunden. Was bedeutet das für das Überleben der Art? Evolutionsbiologe Axel Meyer von der Universität Konstanz.
Ob das einen großen Nachteil hat für die Schafe, bin ich mir nicht sicher. Denn meines Wissens nach werden die Hörner im Kampf der Männchen untereinander um Zugang zu Weibchen benutzt. Das heißt, wenn die Hörner aller Männchen kleiner werden, wird dadurch nicht unbedingterweise der Nachteil erwachsen. Allerdings, wenn die Hörner auch zur Verteidigung gegen Panther benutzt würden, dann könnte das natürlich zu einem Nachteil werden.
Im Gegensatz zu den meisten Raubtieren, die schwache Tiere erlegen, zielt der Mensch auf große Tiere im fortpflanzungsfähigen Alter. Raubtiere selektieren die Individuen aus, die nicht gut angepasst, alt oder krank sind. Der Mensch holt sich die besten, größten und stärksten Exemplare und nimmt diesen damit die Möglichkeit, ihr Erbgut weiterzugeben. Er tötet also nicht nur einen Bock mit besonders großen Hörnern, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass kommende Schafböcke ebenso prächtige Hörner entwickeln. Während Raubtiere den Genpool einer Tierpopulation also stärken, weil die Fittesten ihnen entkommen, schwächt der Mensch deren Überlebenschancen, weil er die Fittesten tötet.
Und zwar systematisch. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Geschwindigkeit, mit der sich phänotypische, also äußere Veränderungen bei vom Menschen ausgebeuteten Arten entwickeln, viel höher ist als unter natürlichem Selektionsdruck, um mehr als 300% höher.
Tiere zeigen heute die abruptesten Merkmalsveränderungen, die jemals in Wildpopulationen beobachtet wurden. Die meisten Arten werden kleiner oder sie verändern ihre Lebenslaufstrategien. Sie werden beispielsweise früher geschlechtsreif oder haben mehr Nachkommen. Wie ist es überhaupt möglich, dass sich Arten so schnell, also binnen 30 Jahren, verändern, wie der Dorsch oder das Dickhornschaf? Ist Evolution nicht ein langsamer Prozess? Der Evolutionsbiologe Jochen Wolf von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität erklärt.
Es ist wahnsinnig schnell, ja. Es ist sehr interessant. Und es liegt daran, dass die meisten Populationen, die haben schon genetische Variationen, die innerhalb einer Population segregiert und dieses Merkmal betrifft. Und da ist eben Variation vorhanden, die man dann sehr schnell selektieren kann. Wenn diese Populationen an Größe verlieren, und das tun sie alle, ja, verringert sich auch die genetische Variation, was bedeutet, dass sie immer schlechter auf sich veränderte Umweltbedingungen reagieren können.
Segregation benennt die zufällige Aufspaltung von mütterlichem und väterlichem Erbgut bei den Nachkommen. Das heißt, diese sind genetisch verschieden und können also unterschiedliche Merkmale haben, die ihnen beim Überleben helfen.
Doch was passiert, wenn etwas weggemändelt wird, was angesichts des Selektionsdrucks des Menschen zwar von Vorteil ist, aber bei anderen Herausforderungen des Lebens fehlt? Kleinere Fische haben plötzlich mehr Fressfeinde und können sich wegen ihrer geringen Körpermasse und Kraft in starken Meeresströmungen nicht mehr halten. Elefanten ohne Stoßzähne können sich schlechter verteidigen und bei der Futtersuche den Waldboden nicht mehr durchpflügen. Was ist von Vorteil und was nicht? Welches Erbgut ist schädlich und welches nützlich?
Es geht immer darum, wer hat relativ zu den anderen die höhere Fitness, den höheren Fortpflanzungserfolg. Und diese genetischen Varianten setzen sich dann durch. Und wenn sich so negative Mutationen durchsetzen, dann verringert das die absolute Fitness. Also die Nachkommen sind einfach, denen geht es nicht gut. Ja. Sodass dann die Population weiter schrumpft und dann am Schluss ausstirbt letzten Endes.
Anpassung hilft also kurzfristig, ist aber kein Garant fürs Überleben. Axel Meyer von der Universität Konstanz.
Adaptation, Anpassung sind immer auf vergangene Umweltbedingungen. Je nachdem, von welcher Art man spricht, es gibt eher Generalisten und mehr Spezialisten, sind einige Arten durch ihren bisherigen Lebenswandel sozusagen vielleicht prädestinierter dafür, toleranter zu sein für Umweltveränderungen als andere Arten, die vielleicht eher in konstanten Lebensräumen gelebt haben. Man kann wahrscheinlich voraussagen, dass einige Arten, die werden sicherlich länger leben oder vielleicht ihr Verbreitungsgebiet sogar vergrößern.
So wie der norwegische Dorsch, der heute in großen Fischgeschäften verkauft wird und nicht bedroht ist. Was daran liegt, dass er wegen der Klimaveränderungen den Polardorsch verdrängt und in die Barentssee vordringt.
Generalisten, die geringe Ansprüche an ihre Umwelt haben und flexibler und schneller, auch ohne genetische Evolution, auf Veränderungen reagieren können, haben natürlich die besseren Chancen. Grundsätzlich geht es beim Überlebenskampf im Anthropozän aber um die genetischen Register, die eine Population im Notfall ziehen kann. Die absolute Fitness, die der Münchner Evolutionsbiologe Jochen Wolf erwähnt, das ist in der Genetik der durchschnittlich zu erwartende Wert für die genetische Angepasstheit eines Individuums oder einer Gruppe. Ob nun Schafböcke mit kleineren Hörnern oder Elefanten ohne Stoßzähne fitter, auf Deutsch besser angepasst sind, das wird die Zeit zeigen.
Eine Studie von britischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2021 hat erfasst, dass der Bestand afrikanischer Elefanten im Gorongosa-Nationalpark in Mosambik im Bürgerkrieg zwischen 1977 und 1992 um 90% zurückging. Als sich die Population nach dem Krieg wieder erholte, wurde ein relativ großer Anteil der weiblichen Tiere ohne Stoßzähne geboren. Untersuchungen ergaben, dass dieses Phänomen geschlechtsgebunden ist und mit spezifischen Genen zusammenhängt, die einen Phänotyp ohne Stoßzähne hervorbringen, der angesichts der Wilderei eher überleben kann. Die Studie beweist, dass der Verlust eines herausragenden anatomischen Merkmals die direkte Reaktion auf eine schnelle, durch Wilderei verursachte Selektion ist.
hätte man das nicht studiert und hätte einfach gefragt, ja, was passiert denn, wenn die Elefanten keine Stoßzähne mehr haben? Da wäre keiner auf die Idee gekommen, dass das Ökosystem in der Form verändert, weil die das nicht mehr durchgraben. Ja. Also diese Effekte sind unwahrscheinlich schwer vorherzusagen. Ökosysteme sind einfach komplex, da interagieren viele Organismen und die Auswirkungen sind also fast nicht vorherzusagen. Das weiß man meistens erst im Nachhinein.
Der rasante und massive Artenwandel im Anthropozän löst Dominoeffekte aus, die viele Überraschungen bergen. So können auch neue Arten entstehen. Eine Fruchtfliege in den USA, die früher auf Weißdorn und Hagebutten lebte, hat sich vor rund 150 Jahren, als in der Gegend Apfelplantagen angelegt wurden, dort eingenischt. Mittlerweile sind die Weißdorn-Hagebutten und die Apfelfruchtfliege zwei genetisch unterschiedliche Populationen, die sich womöglich bald zu zwei Arten auseinanderentwickeln werden, dank der Apfelbauern.
Der Mensch verursacht auch unwillentlich Hybridisierung, also die Fortpflanzung zwischen verschiedenen Arten. Forscher haben festgestellt, dass sich Buntbarscharten im Viktoriasee in den USA neuerdings vermischen. Die Erkennung durch Farbmuster ist mittlerweile kein Kriterium mehr für sexuelle Selektion, weil der See so verschmutzt ist, dass Weibchen sich auch mit Männchen anderer Arten paaren. Sie erkennen im trüben Wasser die Muster nicht mehr.
Bei Pflanzen geht die Anpassung übrigens noch einfacher und schneller.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um sich auf veränderte Umweltbedingungen einzustellen. Pflanzen sind da meistens sehr gut. Die können reagieren. Mit dem gleichen genetischen Material können die in einem trockenen Boden sehr klein wachsen und dann eben dort überleben. Oder wenn der Boden eben reichhaltig ist, dann werden sie sehr groß und nutzen das auch aus. Also da gibt es einfach eine plastische Reaktion. Und demgegenüber steht Anpassung durch Evolution, in dem tatsächlich genetisch fixiert bestimmte Merkmale sich verändern.
Die plastische Reaktion der Pflanzen ist ein individueller Reaktionsmechanismus, der innerhalb nur einer Generation auftreten kann, um das kurzfristige Überleben zu ermöglichen.
Und was wird aus Nashörnern, deren Hörner immer kleiner werden? Ein britisches Forscherteam hat diese Entwicklung untersucht und die Ergebnisse Ende 2022 publiziert. Es verglich 80 Fotos, die zwischen 1886 und 2018 aufgenommen worden waren, und Zeichnungen, die teilweise 500 Jahre alt sind. Das Ergebnis? Alle 5 Nashornarten – Breitmaulnashorn, Spitzmaulnashorn, Panzernashorn, Java-Nashorn und Sumatra-Nashorn – haben heute kleinere Hörner als ihre Vorfahren. Dahinter steckt der typische, vom Menschen ausgelöste Evolutionsmechanismus, der sich gerichtete Selektion nennt. Nashörner mit großen Hörnern werden erschossen, konnten sich also weniger oft fortpflanzen. Individuen mit kleineren Merkmalen überleben und geben diese an künftige Generationen weiter. Zu den offensichtlichen Nachteilen für die Tiere bei der Verteidigung kommt noch ein Paradox. Die evolutionäre Antwort der Nashörner könnte den Druck auf sie noch weiter erhöhen, denn es müssen mehr Nashörner getötet werden, um die Nachfrage nach Horn zu befriedigen, die nach wie vor hoch ist.
Es scheint kein Auskommen zu geben angesichts der Gier und der Ausbreitung des Menschen. Die direkten Folgen unseres Handelns zeigen sich übrigens nicht nur phänotypisch, also was die äußere Erscheinung betrifft. Sie können auch die Persönlichkeitsstruktur einer Population verändern. Thorsten Reusch vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Dann ist es auch so, dass einige Arten der Fischerei scheuere Fische herauszüchten, wie passive Arten des Fangs, also Angeln zum Beispiel, oder auch Stellnetze. Da werden vor allem Tiere gefangen, die besonders aktiv sind, explorativ sind, also ein relativ großes Revier haben, da aktiv rumschwimmen oder auch mutig sind, in einen Köder zu beißen. Das sind aber eben auch die Tiere, die sehr gut auch Territorien verteidigen können und die eben auch ansonsten einfach einen größeren Impact haben auf ihr System.
Fischen wurden unterschiedliche Persönlichkeiten nachgewiesen. Vor allem im Süßwasser, beim Hecht zum Beispiel, wurde das belegt. Das heißt, die Scheuen, Ängstlichen geben ihr Erbgut weiter, mit kaskadenartigen Auswirkungen auf das ganze System, wie Thorsten Reusch vermutet. Bei kommerziell genutzten Arten wie dem Ostseedorsch sind die Merkmalsveränderungen besonders drastisch.
Die Fische sollten eigentlich so ein bisschen wie so ein kleines Schweinchen aussehen, mit so einem richtig fetten Bauch, voller Magen, von Spotten und eben, wenn es ein Weibchen ist, auch leicht. Und heute haben sie oft so einen eingefallenen Bauch, also regelrechte Hungerhaken. Wenn man sofort sieht, der Fisch sieht echt schlecht aus. Er hat eine schlechte Kondition.
Schnelle und große Veränderungen gefährden Populationen und Ökosysteme und auch ganze Industrien.
Es ist sowieso so, dass im Augenblick, selbst wenn man diesen Bestand befischen würde, er eigentlich nicht mehr wirklich marktfähig ist. Denn die Fische sind so klein und teilweise in so einem schlechten Ernährungszustand, dass sie da überhaupt kein Filet mehr mitschneiden können. Also die Fischindustrie ist an solchen Fisch gar nicht mehr interessiert.
Der Dorsch wird in der Ostsee wohl verschwinden. Das heißt, der Mensch hat sich durch systematische, direkte Selektion der Fittesten seiner eigenen Beute beraubt. Zur Überfischung kommt die Wassererwärmung in der Ostsee, die Sauerstoffmangel begünstigt. Direkte und indirekte Bedrohung der Dorsche und ihres Lebensraumes. Leben im Anthropozän, das ist für die meisten Arten ein harter Kampf mit mageren Erfolgsaussichten.
Tiere, die ihr Verhalten, Pflanzen, die ihr Aussehen verändern, um sich menschlichem Einfluss zu entziehen und dann doch durch diese eigentlich sinnvollen Anpassungsmechanismen ins Abseits geraten. Eine Radiowissen-Folge von Brigitte Kramer. Natur, Mensch, Ökosysteme, da gibt's natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel auch die Folge Kampf gegen den Klimawandel. Warum tut sich der Mensch so schwer? Oder auch zur Erdsystemforschung oder sogenannten Neobiota, neuen Arten. Alles jederzeit zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.